Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Nerdy Bunch Podcast. Die E-Sport-Szene ist bunt und vielfältig und in unserem heutigen Podcast möchten wir uns einer besonderen Art der Szene widmen, nämlich dem Speedrunning. Dazu habe ich mir wunderbare Gäste eingeladen und zwar Chris und Bo. Stellt euch doch einfach mal vor, Jungs.
Ja, hallo, guten Tag, ich bin der Bo. Ich bin Ocarina of Time Speedrunner und ich streame das auch und versuche da, mich stetig weiterzuentwickeln.
Hi, ich bin Chris, bin Gelegenheits-Speedrunner und bin auch recht neu in dieser ganzen Geschichte und bin da mal gespannt, was wir heute in diesem Podcast miteinander über das Thema Speedrunning so erfahren werden.
Ja, dafür habe ich euch ja zum Glück. Ich muss mich damit ja nicht auseinandersetzen. Ich muss euch ja nur die Fragen stellen. Aber ich freue mich sehr, dass ihr hier seid und das mit mir macht.
Ich freue mich auch sehr.
Ja, dann fangen wir doch mal mit der grundlegenden Frage an. Erklärt unseren neugierigen Zuhörern doch mal bitte, was ist Speedrun? Was sind Speedruns?
Also Speedruns ist keine körperliche Aktivität. Wir rennen jetzt nicht draußen rum und versuchen durch die Gegend zu rennen, sondern es ist das Vorhaben, Videospiele eben in möglichst kurzer Zeit von Anfang bis zum Ende durchzuspielen oder eben bestimmte Ziele zu erreichen in einem Videospiel oder bestimmte Highscoren zu erreichen. Das ist eigentlich ganz einfach so zu erklären.
Also je schneller ich bin, umso besser.
Im Prinzip ja, genau.
Es gibt aber auch tatsächlich Kategorien, da ist es gar nicht mal so irrelevant, wie schnell du bist oder wie langsam du bist, weil du halt irgendwie ein gewisses Ziel erreichen musst.
Ihr seid jetzt in der Szene drin. Wie sind diese Speedruns überhaupt entstanden? Wer ist auf die dumme Idee gekommen, ich renne da jetzt durchs Spiel und bin der Schnellste der Welt?
Ich glaube nicht, dass es einen gibt, der gesagt hat, ich mache jetzt einen Speedrun. Ja, das ist eher wahrscheinlich so flüssig entstanden, schon vor langer, langer Zeit. Die meisten werden sich nicht mehr dran erinnern. In den Arcade-Automaten, glaube ich, hat das wahrscheinlich schon angefangen, mit Highscores zu jagen. Weil mehr konnte man da nicht tun. Das Spiel konnte man durchspielen, aber meistens war es relativ gleich schnell. Aber Highscores hat man da definitiv schon gejagt. Und ja, wann das genau war, weiß ich nicht. Die ersten Spiele, die Leute haben sich einfach zusammengesetzt und möglichst schnell versucht, die Spiele durchzuspielen, immer und immer wieder, weil es eben ihr Lieblingsspiel war oder so. Die ersten Aufzeichnungen, sage ich mal, die es so gibt für Speedruns, war tatsächlich 1994 mit Doom, als das Spiel rauskam. Da konnte man nämlich tatsächlich aufnehmen im Spiel drin, wie man gespielt hat. Das waren die Doom-Demos, hießen die. Und da wurden einfach nur die Inputs, die man in die Tastatur und Maus, wenn man eine hatte, gespeichert, die man da eingegeben hat. Und die konnte man dann auf Diskette anderen Leuten geben und die konnten dann die Replays sozusagen abspielen. So konnte man dann auch tatsächlich untereinander austauschen, wie schnell man war. Und da hatte man tatsächlich Nachweise, wie lange das gedauert hat, weil man konnte damals ja noch keine Spiele aufnehmen oder so. Vielleicht mit einem VHS-Rekorder oder so. Wurde aber auf PCs auch schwierig. Deswegen sind das tatsächlich die ersten offiziellen Speedruns, würde ich sagen, die man heute noch so finden kann.
Ihr merkt, das ist schon eine Weile her, tatsächlich. VHS-Rekorder, Disketten, das kennen viele wahrscheinlich gar nicht mehr.
Müssen wir noch ein kleines Glossar einbauen hier.
Das packen wir in den Artikel.
Das ist immer gut. VHS ist nämlich so eine Sache.
Ist die Volkshochschule.
Weiter ging es dann 1997. Da wurde dann ein Quake Done Quick gemacht. Also Quake ist auch ein Spiel von den Doom-Machern. Da wurden dann die Demos auch benutzt. Aber die haben es dann in Quake gemacht. Da haben sie dann ein Video zusammengeschnitten einfach von den besten Runs und haben da so ein kleines Event draus gemacht. Hier, guck mal, super, super crazy, wie schnell man durch das Spiel kommt. Und deswegen wurde dann auch 1998 das Speed Demos Archive oder SDA gegründet. Das ist eine Website, die es heute noch gibt.
Die sieht auch genauso aus wie damals.
Tatsächlich, ihr könnt mal drauf gehen, die sieht tatsächlich noch so aus wie 98. Genau, da wurden dann tatsächlich dann die Zeiten, die die Leute gebraucht haben für Doom und für Quake, eingetragen. Da war dann ein offizielles Leaderboard tatsächlich dann da. Und der Name Speed Demos Archive war dann natürlich wegen den Doom-Demos. Da kommt das Demos her. Wegen den Demos, die dann aufgenommen wurden. Und dann konnte man dann die Leute, die dafür zuständig waren, die Moderatoren der Leaderboards oder welche das waren, konnten das dann verifizieren, indem sie es auf ihrem eigenen Computer abgespielt haben einfach. Jetzt wird es hier eine ganze Geschichte und nicht nur, wie es entstanden ist, aber bleibt bei mir, es wird besser. 2003 gab es diesen legendären Super Mario Bros. 3 Run. Vielleicht weiß den einer oder andere den noch. Der hat nur 11 Minuten 4 gedauert. Von Morimoto hieß der Typ. Und der war wirklich super crazy. Nicht einmal gestorben, durchgeflogen durch das Spiel mit 99 Leben am Ende. Das war wirklich richtig verrückt. Und Da wurde aber dann festgestellt, irgendwann, es war ein TAS. Der Typ hat es nur nicht als TAS gekennzeichnet. Was ein TAS ist, erklären wir noch später. Und da gab es halt dann Kontroversen, weil TAS ist nicht selbst gespielt, das ist sozusagen ein zusammengebauter Speedrun, nenne ich es mal. Wie es genau funktioniert, erklären wir dann. Und da gab es halt viele Kontroversen schon 2003, ob das, weil man es ja nicht erkennen konnte im Video, ob das echt war oder gefaked, sage ich jetzt erstmal. Und da hat man schon fast gedacht, die Speedrun-Szene ist am Ende 2003, weil man nicht wissen konnte, ob es echt war oder TAS. Und ja, da wurde dann viel hin und her gemacht, aber es wurde dann doch noch viel mehr draus, weil, wie man sieht, heutzutage ist Speedruns größer denn je. Speedemus Archive irgendwann hat dann auch noch die Pforten für andere Spiele geöffnet, außer Doom und Quake, was dann nochmal einen Aufschwung an Speedruns generell gebracht hat, weil dann gab es endlich mal Leaderboards auch für andere Spiele, dann wurde die submitted und dann wurden auch erstmal überhaupt andere Spiele angefangen zu Speedrun. Nicht nur Doom und Quake. Und dann hat sich das halt so entwickelt, überall sind dann auch Leaderboards für andere Spiele entstanden, Spiele wurden angefangen zu Speedrun, Leute haben mal reingeguckt, was so Sache ist. Bis dann 2010, das war jetzt ein langer Sprung, da wurde dann das erste AGDQ veranstaltet. Das ist Awesome Games Done Quick. Und der Name ist auch eine Hommage an das alte Quake Done Quick. Mittlerweile der größte Speedrun-Marathon, der Spenden sammelt für einen guten Zweck. Und da konnte man dann halt für die ganze Welt zeigen, auf einer großen Bühne, wie dann die eigenen Speedruns von dem Spiel, das man selbst macht, so ist und sich ein bisschen Werbung für die ganze Szene auch machen. Ja, in 2014 dann wurde dann speedrun.com gegründet, das größte offizielle Speedrun-Leaderboard, das es momentan gibt. Und da ist jetzt halt wirklich die zentrale Anlaufstelle für Speedruns. Da kann jeder seinen Run submitten, man kann neue Spiele hinzufügen. Es gibt keine Restriktionen, welche Spiele man runnen darf und welche nicht. Und dadurch hat es jetzt halt nochmal richtig Aufschwung gegeben. Jeder kann machen, jeder kann eintragen. Und es ist einfach für jeden komplett zugänglich geworden.
Es ist sozusagen irgendwie das Guinness-Buch als Äquivalent für die Speedrunning-Szene geworden.
Genau. Tatsächlich gibt es im Guinness-Buch Speedruns. Ich weiß nicht, welche alles das es gibt. Ich weiß nur, dass der Any% OOT-Weltrekord von Skater damals wurde ins Guinness-Buch eingetragen. Aber ja, das Guinness-Buch ist nicht gut mit Speedruns.
Buffern stand auch drin mit seinem Baten-Kaitos-Run, der irgendwie 14 Tage geht. Baten-Kaitos 100%. Grüße gehen raus an Buffern. Das sind Welten. Aber machen wir mit der Geschichte mal weiter.
Eigentlich war es das mit der Geschichte. Wir sind bei 2014 gewesen, als Speedrun.com gegründet ist. Und wir haben jetzt 2021. Und seither ist einfach nur noch viel mehr entstanden. Und hat sich einfach alles größer geworden.
Ja, dann kann ich ja noch anfügen, weil im Prinzip kam dann ja zum US-Pendant, den Games Done Quick, gab es dann ja auch noch die ESA. Das ist dann praktisch unser europäisches Event. Ich weiß gar nicht, wie sie sich heute nennen. Heißen sie mittlerweile European Speedrunner Assembly? Speedster Assembly? Früher war es Speedster Assembly, glaube ich.
Früher war es European Speedster Assembly, heute ist es European Speedrun Assembly, glaube ich.
Und es findet dann halt auch jährlich in Schweden statt, gibt mittlerweile auch ein Sommer- und ein Winter-Event. Und ansonsten gibt's da eigentlich nur so kleine vereinzelte regionale Events und so, aber das sind so die zwei größten, die es da in diesem Bereich gibt. Und das sind die, die dann über diese ganze Geschichte entstanden sind.
Japan hat auch eins.
Das RTA in Japan?
Ja.
Aber ja, man merkt, der Prozess ist sehr, sehr lang gewesen. Aber im Endeffekt ist das wirklich so über die Zeit immer mehr geprägt worden. Und es wurde ein größeres Regelwerk geschaffen. Und das ist auch irgendwie zu einem größeren Massenphänomen geworden, als es vielleicht noch vorher war, wo dann irgendwie sich 2, 3, 4 Leute irgendwie in den Keller gesetzt haben und haben dann miteinander irgendwie Spiele schnell durchgespielt.
Ich sag mal, es ist wissenschaftlicher geworden auch, weil in den letzten Jahren die, ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, die Kinder, die damals gespeedrunnt haben, sind ja jetzt größer und wissen mehr, wie was funktioniert. Und die haben ja auch mittlerweile Tools geschrieben auf dem PC, womit man besser trainieren kann auch für die Speedruns. Zum Beispiel Ocarina of Time hat das Practice-ROM, damit man das komplette Spiel probieren kann, ohne dass man jetzt das ganze Spiel nochmal von neu laden muss und nur die 3 Spielstände hat. Viele andere Spieler haben jetzt auch schon solche Trainingstools bekommen. Und es wäre natürlich früher undenkbar gewesen, dass es sowas überhaupt gibt. Aber da setzen sich die Leute jetzt wirklich rein und programmieren und machen und nutzen ja komplettes Wissen auch, das sie jetzt über die Jahre auch haben, um da einfach komplett den Speedrun zu pushen damit.
Hochwissenschaftlich geworden, auf jeden Fall. Das kriegt man täglich mit, wenn man das irgendwie mitverfolgt.
Was ich halt jetzt gerade mega interessant war, ist, dass das halt mit Doom angefangen hat. Und Doom war halt auch so meine erste Begegnung mit einem wirklichen PC-Spiel. Jetzt kein C64 oder so, sondern einem wirklichen PC-Spiel, was es dann bei uns im Haushalt gab. Und sowas weiß man halt nicht, obwohl man es halt selber gespielt hat.
Ja, da muss man irgendwie, keine Ahnung, Time-Attack-Modus machen und dann konnte man irgendwie hinterher die Inputs speichern oder so. Ich wusste das auch nicht, dass man damit Demos aufnehmen konnte.
Erzählt doch einfach mal, wie ihr denn so zu Speedruns gekommen sind, weil das ist natürlich auch interessant zu wissen für die Leute. Ich rede ja hier jetzt nicht mit irgendwelchen Leuten, die nicht vom Fach sind, sondern ich rede ja schon mit Experten in ihrem Bereich.
Ach, meinst du?
Weiß ich.
Bei mir war das eigentlich recht unspektakulär. Da muss ich eigentlich damit anfangen, dass ich selber, als ich irgendwie bei meinen Streams da so ein bisschen flapsig drüber gesprochen habe, ja, ich habe von diesem Games Done Quick gehört und so und ich habe das geguckt und ich fand das total faszinierend, wie die das gemacht haben. Also primär ging da so eine Faszination voraus und dann meinte ich so aus Spaß, ich würde gern mal wirklich sowas kommentieren. Und dann kam der Sakurion, auch ein begnadeter Speedrunner, auf mich zu und meint dann so, ja, ich mache demnächst einen Kommentar zu Tetris. Und ich saß dann erst da so, wie man kann Tetris speedrunnen und wie willst du das irgendwie 1,5 Stunden kommentieren? Und dann haben wir das vorbereitet und dann, das war dann ein Tetris-Run von Qlex bei der ESA und ich sehe es immer noch als eines der wirklich coolsten Speedrun-Commentaries aller Zeiten, weil wir den Leuten so Kram beigebracht haben, wie dass die Steine tatsächlich Namen haben und da kam dann teilweise sowas zusammen wie, ich wusste nicht, dass man so passioniert 1,5 Stunden lang über Tetris sprechen konnte. Und irgendwie kam das so zueinander, dass ich dann gerne irgendwie weiter diesen so Speedrun-Commentary machen wollte. Und dann saß ich bei einem Restream im Kommentar bei einer Reihe, an der mir sehr viel liegt, und zwar der Yakuza-Reihe, und hab da den Yakuza 6 Run von Froop McGuffin, jetzt mittlerweile Froop, kommentiert. Und dann meinten einige Leute im Chat, ja, warum ich denn nicht selber das mal speedrunnen würde, weil ich doch so viel Ahnung davon hätte und das auch so mag. Und irgendwie war es dann so eine Challenge an mich selbst, das mal so auszuprobieren. Und habe dann irgendwie innerhalb von diesen 3 Monaten habe ich mir dann irgendwie diesen Run versucht anzutrainieren. Und dann hieß es auch schon, jetzt musst du den auf einem Event zeigen. Und dann saß ich halt da und habe meinen ersten Speedrun irgendwie gemacht. Und das war so der Anstoß. Und da waren halt mehrere Sachen dahinter. Einerseits war für mich ein Ansporn, dass dann die Leute vielleicht durch diese Events die Spielerei irgendwie ein bisschen besser kennenlernen. Aber auch der Ansporn, dass die Leute vielleicht das auch anfangen zu speedrunnen, weil sie dann den Speedrun interessant finden. Das war so meine Ambition, denn so bin ich dazu gekommen.
Wie ich dazu gekommen bin, es ist auch eine bisschen längere Geschichte. Ich habe früher schon gern Ocarina of Time gespielt, ja. Das war schon seit langer Zeit mein Lieblingsspiel. Irgendwann habe ich dann tatsächlich auch gesagt, also ich wusste nichts von Speedruns, hatte auch nicht Speedruns im Kopf, aber irgendwann habe ich dann gesagt, ja, ich spiele es einfach einmal im Monat durch. Irgendwann dann so einmal die Woche spiele ich es durch, weil es einfach so gut ist. Irgendwann konnte ich dann in 2 Tagen durchspielen. Da fand ich mich super toll in 2 Tagen. Wow. und ja, so ging halt so die Zeit ins Land. Und den habe ich schon erwähnt, den Super Mario Bros. 3 TAS. Den habe ich damals tatsächlich gesehen. Das war der erste Speedrun, den ich jemals gesehen habe, sozusagen. Und da habe ich schon gedacht, wow, der Typ hat's drauf. Keine Ahnung, was da los ist, aber der hat's drauf. Aber habe dann auch wieder Speedruns vergessen, weil ich war immer der Meinung, ja, wenn man da so schnell durch das Spiel durchhuscht, hat man ja nichts von der Story. Das gute, arme, gute Spiel geht dann kaputt, ja, weil man muss es ja irgendwie genießen, das Spiel, wenn es doch so toll ist, dass man es immer wieder spielen möchte. Und dann 2015 erst, ja, ich glaube 2015 war das, wo auf HDQ CFG mit einem 100% Run war und Runner Guy davor oder danach mit einem Blindfolded Child Dungeons Run war. Müsste 2015 gewesen sein eigentlich. Und da habe ich mir das dann angeguckt auf YouTube. Ich war kurz zu spät, ich habe den Livestream nicht mitgekriegt. Das war so dann meine erste Begegnung mit HDQ und mit Speedruns tatsächlich im großen Ausmaß. Da habe ich mir gedacht, hey, was der CFG da macht, der sitzt da und spielt das Spiel durch. Kann ich doch auch. So schwer kann das nicht sein. Was macht der Dude da? Ja? Unmöglich, dass das so crazy ist. Und ja, ich habe mich sehr geirrt, kann ich euch sagen. Es ist doch sehr schwierig und hochqualitativ, was der Mann da getan hat. Und ich habe halt ein bisschen angefangen rumprobieren und gedacht, hey, das ist cool. Und ich kenne das Spiel sowieso auswendig. eigentlich kann ich es mittlerweile auch sein lassen, wegen der Story zu spielen. Und habe dann halt ein bisschen rumprobiert, habe dann auch tatsächlich die japanische Konsole und das Spiel gekauft und habe dann auch angefangen zu streamen kurz danach. Ich glaube, Anfang 2016 oder sowas habe ich dann angefangen zu streamen, um eben dann das Spiel zu speedrunnen. Und ich hänge da immer noch und ich lerne jeden Tag Neues dazu. Das Spiel hört nicht auf, neue Dinge zu zeigen.
Ja, und einfach auch anscheinend dranbleiben und immer wieder neu versuchen und einfach nicht aufgeben.
Ja, das ist, da kann man, glaube ich, jeden Speedrunner fragen. Das Main Game ist eine Hassliebe. Ja? Man spielt den einen Tag, schmeißt den Controller in die Ecke, sagt, scheiß Game, ich will es nie wieder sehen. Halbe Stunde später sitzt du wieder da und trainierst weiter. Du kannst einfach nicht loslassen.
Das kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, das ist nicht nur bei Speedruns so, sondern wirklich so in jedem Hobby, wo du dich verbessern willst. So.
Du kennst dieses Phänomen, glaube ich, eher so, du hockst irgendwie an einem Boss an einem Tag irgendwie 6 Stunden lang, du kriegst nichts hin, du ärgerst dich tot und dann schmeißt du den Controller in die Ecke, am nächsten Tag setzt dich hin, machst das Ding first try und du verstehst nicht, warum. Und so ist es dann halt irgendwie auch beim Speedrun, zumindest ist es mir so aufgefallen, dass wenn ich versucht habe, es irgendwie den ganzen Tag zu grinden, nichts hat funktioniert und dann mache ich 2 Tage Pause, setze mich wieder dahin und auf einmal klappt es besser. Also es gibt die Tage und die Tage und es gibt die Runs und die Runs. Zumindest ist das mein Empfinden.
Ja, das ist jahrelange Erfahrung und Übung, um auf dem Leaderboard weiter oben zu sein. Mittlerweile werden ja die Spiele schon so lang gerunnt, dass um die Top-10-Platzierung in den meisten Spielen zu kriegen, das ist schon harte Arbeit. Da muss man sich schon ransetzen und wirklich, wirklich üben. Stunden am Tag.
Im Gegensatz zu mir ist es halt tatsächlich bei Bo so, dass er halt über die Zeit, in der er es halt wirklich runnt, relativ weit diese Leiter halt hochgekrabbelt ist, wenn man das an der Stelle kurz erwähnen darf. Und auch sollte, glaube ich, viel eher. Weil man halt dann irgendwie auch merkt, dass je mehr man sich da halt auch reinsteigert, je mehr Mühe man da reinpackt, man hat halt wirklich auch dieses Erfolgserlebnis. Vielleicht geht man da dran mit diesem Vorsatz einfach so, jo, ich will meine eigene Zeit verbessern, aber ein Nebeneffekt ist halt auch einfach, dass du diese allgemeine Leiter irgendwie hochkrabbelst.
Der eigentliche Gedanke im Speedrun sollte sein, dass man so schnell sein möchte, wie man kann und nicht um andere Leute Zeit zu schlagen. Man, es ist immer ein Kampf gegen sich selbst, der Speedrun, jedes Mal.
Aber wie ich das jetzt schon rausgehört habe, gibt es da ja anscheinend verschiedene Arten von Speedruns. Ich habe da was von Blindfolded gehört, ich habe da was von Any% gehört. Deswegen die Frage an euch, was für Arten von Speedruns gibt es überhaupt?
Ich sag mal so, es gibt alle.
Du kennst dich da mehr aus.
Ja, welche Arten von Speedruns gibt es? Die Antwort darauf ist ja.
Das ist richtig.
Also ich würde mal unterscheiden zwischen welche Arten von Speedrun und welche Kategorien das es gibt. Ich denke, das ist eine gute Unterscheidung, um mal ein bisschen Struktur reinzubringen in die ganze Sache. In den Arten gibt es, also früher hat es ja mit Segmented angefangen. Segmented heißt, du machst einen Levelabschnitt und nimmst nur diesen einen Levelabschnitt und nimmst dann die Zeit davon und irgendwann anders machst du den nächsten Levelabschnitt oder auch das komplette Level, je nachdem, wie lang die Level sind. Weil früher konnte man ja auch nicht ewig viel aufnehmen, um die Runs verifizieren zu lassen. Zum Beispiel YouTube konnte auch nur 10 Minuten Videos haben. Das heißt, wenn man damals Speedruns hochgeladen hat, musste man sowieso irgendwie in 10 Minuten ein Segment haben, das zum Abschluss bringen und das dann hochladen. Deswegen waren am Anfang erstmal Segmented Runs das große Ding, um da eben seine Zeiten insgesamt dann zusammenzurechnen. Man hat dann halt jedes Segment zusammengerechnet und hatte dann seine Finalzeit. Und später sind erst die Full Runs gekommen, wo man dann von Anfang bis zum Ende ohne Pause die Runs beendet. Mittlerweile gibt es auch Blindfolded, wie auch schon öfters erwähnt wurde. Das spielt man halt dann mit verbundenen Augen. Ist interessant. Die meisten machen es als Challenge an sich selbst. Ein paar Leute gibt es mittlerweile, die das auch aktiv als Speedrunnen. Das ist dann noch schwieriger, weil man muss ja gucken, dass man möglichst schnell durchkommt. Nächstes gibt es auch den Task, den habe ich vorhin schon erwähnt. Das heißt Tool-Assisted Speedrun. Das bedeutet, man spielt das Spiel auf einem Emulator am PC und durch den Emulator kann man dann das Spiel pausieren, Frames vor- und zurückspulen und kann dann eben seine Button-Presses und Controller-Eingaben eben so timen, dass es immer perfekt ist. Das ist sozusagen wie wenn eine KI das Ding perfekt durchspielen würde. So ist es dann am Ende. Mit perfekter Bewegung und Frame-Perfect-Inputs, alles komplett, das sind die Tests. Deswegen habe ich vorhin schon erwähnt mit dem Super Mario Bros. 3 Test haben die Leute gedacht, vielleicht ist Speedrunning am Ende, wenn man nicht mehr erkennen kann, was Task ist und was echt gerannt ist. Weil wenn das man wirklich nicht mehr erkennen könnte, braucht man auch nicht mehr weitermachen. Dann könnte nämlich sich jeder dran setzen und so ein Task machen und hätte die beste Zeit, die es gibt auf der Welt. In den letzten Jahren ist dann aber auch noch das Lotad gekommen. Nicht das Pokémon, die wo des Englischen mächtig sind. Da gibt es nämlich auch ein Lotad-Pokémon. Es heißt Low Optimization Tool Assisted Demonstration. Und das ist einfach nur ein Task, aber halt mit weniger, ich sag mal, nicht so effizient eben gemacht. Einfach nur mal, um zu sehen, was funktionieren könnte. Ja, einfach nur mal kurz reingemacht. Wenn da was nicht perfekt ist, hat man es eben drin gelassen. Nur um zu sehen, wie eine Route funktioniert oder so in den Spielen. Das ist dann diese Low Optimization.
Es gibt dann halt noch die Leute, für die ist das eigentliche Spiel viel zu langweilig, weil das immer so einerlei ist. Und dann haben sich irgendwann mal so ein paar findige Menschen hingesetzt und haben dieses Phänomen Crowd Control entwickelt. Das klingt genauso, was ist. Crowd Control ist nichts Deutsches, weil es wie Crowd klingt, sondern Crowd Control ist einfach, das Publikum bestimmt, wie dieser Speedrun verläuft. Das äußert sich zumindest darin, bei Cluster Truck gibt es so gesagt die Möglichkeit, dass irgendwelche Levelabschnitte sich irgendwie verändern dadurch, dass der Chat irgendwelche Aktionen macht und so. Und da ist Heinki zum Beispiel ein begnadeter Speedrunner drin, der beherrscht das aus dem FF, da einfach diese durch das Publikum veränderte Levelabschnitte irgendwie auf schnellste Art und Weise zu spielen. Also Crowd Control ist nochmal so ein Ding. Ja, und dann gibt's halt noch diese ganzen Spieldinger, wie das hier die Bingos und so, aber das ist auch eher so eine Art, ich nenne sie immer liebevoll die Casino-Speedrun-Arten, also die Unterhaltungs-Speedrun-Arten. Da würde ich Crowd Control auch dazu zählen, weil das irgendwie die Menschen nochmal zusätzlich mit unterhält. Aber ja.
Ja, stimmt, Bingo. Bingo gibt's auch. Das ist, Bingo ist wie tatsächlich dieses Bingo, was man so spielen kann mit einer Karte mit 5x5 Feldern, wo Ziele drauf sind, also keine Zahlen, weil das wäre irgendwie seltsam in Videospielen. Aber das sind dann Ziele drin, die man im Spiel selbst erledigen kann. Zum Beispiel hier den und den Boss besiegen, das und das Item einsammeln und, keine Ahnung, irgendwas in einer bestimmten Zeit schaffen vielleicht, je nachdem, welches Spiel das ist. Und dann muss man gucken, dass man eben eine komplette Reihe, horizontal, diagonal oder vertikal, eben vollkriegt. Und dann hat man das Bingo, wie es eben auch in Bingo ist, und hat dann den Run beendet. Da gibt es mittlerweile viele Spiele. Ich glaube, Ocarina of Time war auch eins der ersten oder überhaupt das erste Spiel, das Bingo hatte.
Ich glaube, SM64 war da auch irgendwie relativ zeitnah mit. Mag ich falsch liegen, aber ja.
Auf jeden Fall, da geht Bingo auch super gut, weil man kann einfach einen von den 120 Sternen nehmen und jeder Stern ist ein Ziel und dann kann man einfach entscheiden, in welche Reihe man möchte.
Das Treasure Hunting gibt's dann auch noch. Das ist ja das, was OCS praktisch so ein bisschen macht, dass du irgendein markantes Ziel hast mit irgendwelchen Restriktionen oder so.
Ja, genau. Da sagst du was. Fällt mir jetzt das ein. Restriction Races gab's früher viel. Wo dann einfach wo man sich getroffen hat für ein Race, also gleichzeitig das Spiel eben spielen und wer als erstes fertig ist, hat gewonnen, aber man konnte das Ziel nicht vorher wissen. Erst wenn der Run gestartet ist, hat man dann das Ziel bekommen, was man tun muss im Spiel. Das sind so die Restriction Races oder die Spontan Races, genau. Und das ist auch sehr, sehr interessant, weil man muss halt wirklich möglichst schnell im Kopf eine Route finden, um das Spiel zu beenden, ohne dass man vorher sich Gedanken drüber machen kann. Da muss man sehr schnell im Kopf sein und alle möglichen Tricks kennen, die vielleicht auch absolut unnötig sind für alle anderen Arten von Speedruns.
Was man aber auf jeden Fall festhalten kann, ist, dass es halt auf jeden Fall diese Arten gibt, dass halt einfach nur diese Full-Playthroughs und so. Und es gibt halt diese Zusatz Arten, sage ich jetzt mal, die halt rein für die Unterhaltung sind, wenn dir das eigentliche Spiel schon nicht mehr reicht. Und du dann halt irgendwie eine zusätzliche Herausforderung brauchst.
Ja, das ist eine sehr gute Erklärung tatsächlich. Ja, zu den Kategorien, die es gibt. Jeder kennt Any%, hat schon mal gehört, der sich schon mal mit Speedruns ein bisschen beschäftigt hat.
Machen wir mal nur die wichtigsten, sonst sind wir, glaube ich, morgen noch hier.
Ja, nur die wichtigsten. Any% bedeutet halt, egal wie viel das du vom Spiel beendest, Hauptsache du siehst die Credits am Ende. Punkt. Du darfst alles machen, Cheaten ist nicht erlaubt oder so, ja, aber prinzipiell gibt es keine Regeln, was man tun darf und was nicht.
Genau, daher auch das Any.
Ja, Any ist eigentlich nur für die, wie viele vom Spiel man beenden muss und nicht, was erlaubt ist.
Genau, also es ist total wurscht. Du kannst auch schneller sein mit dem, was du tust, wenn du mehr machst als der andere, der vielleicht bisher Weltrekordhalter ist. Also das Any ist halt wirklich variabel.
Und 100% ist halt, 100% ist schwierig manchmal, weil man muss mal erst in der Community definieren, was denn 100% ist, was ist alles, was man im Spiel tun kann, ja. Muss man erstmal definieren und dann heißt eben alles tun und dann die Credits am Ende sehen. Low Percent gibt's auch. Das ist auch sehr interessant und sehr schwierig.
Die verwirrendste Kategorie tatsächlich für die meisten, die gerade damit anfangen, habe ich feststellen müssen.
Any Percent heißt ja, egal wie viel, dass du vom Spiel beendest, Hauptsache du bist schnell bei den Credits. Low Percent ist, du musst das Spiel beenden mit so wenig vom Spiel beenden wie möglich. Manchmal ist es ein Unterschied. Manche Spiele sind Any Percent schon Low Percent, da macht die Kategorie dann keinen Sinn. Aber es gibt durchaus Spiele, wo es super schwierig ist, manche Items nicht einzusammeln, um das Spiel trotzdem zu beenden. Und ja, dann gibt es halt auch noch spielspezifische Kategorien, zum Beispiel All Dungeons, All Bosses, Pazifist. Pazifist ist, wenn man keine Gegner tötet. Und ja, All Bosses ist klar, einfach jeden Boss besiegen und zu den Credits kommen. Und All Dungeons ist, die Dungeons beenden und dann das Spiel beenden.
Um da irgendwie gerade noch mal so den Ausmaß von Any Percent, Low Percent und Any Percent, Low Percent und, was habe ich vergessen? 100% irgendwie zu machen, ist halt wirklich, wir sprechen da halt von Zeiten, wo man 26 Hundertstel für ein Any Percent beziehungsweise Low Percent braucht. Oder du hast halt einen Baten Kaidos, ja, wo dann halt 14 Tage lang ein Run ist. 14 Tage und ein paar Stunden.
Das ist lustig, der Clou, das Videospiel der Clou, geht tatsächlich nur ein paar Hundertstel Sekunden lang. Das ist nur ein Mausklick ganz am Anfang oder so. Ich bin mir nicht sicher, was da passiert, es geht zu schnell. Aber ja, das ist wirklich verrückt.
Ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, ja. Buffans 100% Run, ja, sind 338 Stunden, 43 Minuten und 26 Sekunden. Als längster Speedrun, der in Existenz verifiziert ist.
Das ist schon heftig. Also wenn ich überlege, ich müsste 14 Tage lang an einem Spiel zocken.
Na gut, man muss jetzt aber halt zur Verteidigung von Buffern sagen, natürlich macht er seine Pausen. Das Längste, was halt in diesem Spiel dauert, ist, man muss darauf warten, bis sich aus einem Haar irgendwie Shampoo entwickelt oder irgendwie. Man muss auf ein Item warten, was in Echtzeit sich praktisch irgendwie transformiert. Und das ist dann am Schluss der ausschlaggebende Punkt. Ingame-Zeit, Entschuldigung.
Nach 300 Stunden verwandelt sich das Item in das andere Item. Und das braucht man für 100%, weil es ja ein Item ist, das man braucht. Und der Speedrun ist einfach möglichst schnell dieses Haupt-Item kriegen. Und dann kannst du eigentlich Pause machen, das Spiel 2 Wochen liegen lassen und warten, bis das Item passiert.
Ja, also du hast effektiv so in den ersten 3 Tagen hast du so die ganzen Sachen, die du machen musst. Und am Schluss hast du halt wirklich nur so den ganzen Krempel, den du irgendwie einmal am Tag irgendwie machen musst und so und wartest am Schluss eigentlich wirklich nur noch auf dieses Item. Das ist dann irgendwie so, ist am Schluss so der Endspurt. Da fliegen dann immer die ganzen Memes rum. Aber wenn er das dann halt macht, dann, keine Ahnung, dann gucken da so unglaublich viele Leute zu. Die Faszination ist groß, wie sich aus diesem Item ein anderes Item entwickelt. Aber ne, das Ausmaß eben von 26 Hundertstel bis hoch nach 338 Stunden.
Krasse Sache, auf jeden Fall. Also nur wegen einem Item quasi so ein exorbitant langen Speedrun ist schon nicht schlecht.
Ja, ich meine, überlegst du dir jetzt mal so der Any-Percent-Speedrun davon, der ist nur 8 Stunden lang und der 100%-Run ist halt 338 Stunden, also 330 Stunden Unterschied.
Ja, weil du ja halt nicht auf dieses 300-Stunden-Item warten musst.
Eben, das ist es. Ja. Also so unterschiedlich können Kategorien sein.
Das hat dann auch niemand mehr gerannt, die Kategorie außer Buffern. Deswegen haben sie eine neue Kategorie, glaube ich, gemacht, wo man eben 100% braucht, aber eben dieses Item nicht, das man eben früher fertig machen kann.
Ja, das ist richtig. Gibt es ja noch New Game und so. Aber es haben tatsächlich, es waren 3 Leute genauso krank wie Buffern. Also krank in Anführungszeichen. Ein Japaner, irgendwie noch ein Franzos und bei dem weiß ich es gar nicht, wer das ist. Ist glaube ich auch ein Japaner. Ja, also es scheint auch noch andere verrückte Menschen gegeben zu haben, die das probiert haben. Nur nicht ganz so erfolgreich.
Dedication to the game.
Ja, Passion war auch wieder das Stichwort. Passion.
Wenn man nicht alles gibt, kommt man nicht weit beim Speedrun. Das ist tatsächlich so. Man muss wirklich viel Zeit investieren und wirklich dabei sein und viel lernen wollen auch, um gut zu werden. Einfach mal so, ach ja, das kann ich auch, habe ich ja selbst schon gesagt. So ging es ja mir, ach, das kann ich auch. Das sieht ja gar nicht so schwer aus, einfach mal hier und da und durch die Ecke durch und juhu. Aber nein, so ist es nicht. Man muss hart arbeiten eigentlich, um vorne zu sein.
Ich spreche jetzt zumindest aus dieser Ecke, dass ich da halt nicht so hartnäckig bin, / war. Man kann sich auch einfach damit brüsten zu sagen, hey, ich habe eine Zeit, und ich stehe auf dem Leaderboard. Damit gehörst du automatisch dazu. Der olympische Gedanke, dabei sein ist alles, zählt an der Stelle. Ja, ich bin nicht unglücklich darüber, dass ich auf 4 Leaderboards von 5 Spielen, die ich gespeedrunnt habe, im Prinzip auf dem letzten Platz stehe. Aber ich habe es versucht. Und das ist das Wichtige dran. Versuchen.
Ja, ich habe ja schon in meiner Anmoderation gesagt, dass Speedrun ein Teil der E-Sport-Szene ist. Aber inwieweit ist Speedrun eigentlich Teil der E-Sport-Szene? Ist das so ein Nischending? Ist das schon so ein bisschen. Ich meine, es ist jetzt kein Overwatch oder was auch immer oder Call of Duty oder so. Aber welchen Stand hat Speedrunning in der E-Sport-Szene?
Das fragen wir uns jeden Tag, tatsächlich.
Ich befürchte persönlich, es hat keinen bis einen sehr kleinen Stand.
Möchte mich anschließen, ja.
Es ist schwierig, das zu definieren. Vor allem wissen wir ja auch nicht, wer entscheidet, was ein E-Sport ist und was nicht. Gibt es da den großen Konzil, der entscheidet jährlich, was jetzt zum E-Sport gehört oder was nicht? Ich meine, so exakt kann man das nicht erklären. Es muss sich entwickeln. Und ich denke, wenn die Mehrheit einfach akzeptiert, dass es ein E-Sport ist, dann ist es dann so. Und solange das nicht so ist, ist es eben nicht so.
Ja, da ist ja auch die Frage, was ist denn eigentlich E-Sport? Also wo fängt E-Sport an und wo hört E-Sport eigentlich auf? Wir haben sehr viel diskutiert in den letzten Wochen in Vorbereitung auch für diesen Podcast mit anderen, mit uns selbst und wir sind irgendwie zu keinem wirklichen Ergebnis gekommen, wo eines dieser Blasen anfängt und aufhört. Weil wir sehen zumindest Speedruns in dieser ganzen Geschichte, dass sie die Vergleiche darf Bo gern bringen, er kann immer so schön Bilder mit Worten malen, dass man würde es eher sehen als eine Art Blase, die in dieser großen E-Sports-Blase irgendwie ist, weil im Endeffekt hast du ja auch dort so gesehen Ranglisten und prinzipiell auf dem Blatt irgendwie einen Wettkampf. Aber was macht das jetzt im Endeffekt zum E-Sport? No?
Ja, ich vergleiche das immer gerne mit echtem Sport als Vergleich, was jetzt zum E-Sport gehört und was nicht. So die klassischen E-Sport-Spiele, so wie Counter-Strike, Overwatch und so, das sind ja mehr oder weniger so Teamsportarten, ja, wie Fußball oder Handball. Weil das treten, keine Ahnung, 5 gegen 5 oder so an. Und dann gibt es natürlich noch diese 1 gegen 1 Sportarten, wie StarCraft und so. Das sind dann sowas wie Tennis oder so. Und dann gibt es natürlich noch andere Sportarten, zum Beispiel Leichtathletik, wo ich dann die Speedruns hinzufüge. Weil in Leichtathletik kämpft man letztendlich auch nur gegen sich selbst. Es stehen zwar 5 Leute auf der Laufbahn, ja, aber letztendlich rennst du gegen dich selbst, bis du im Ziel bist und möchtest so schnell wie möglich dorthin kommen. Und so sehe ich persönlich auch Speedruns. Man hat zwar ein Leaderboard und sieht, wer das am schnellsten ist. Man kann es gleichzeitig machen mit anderen, aber man hat ja auch keinen Einfluss auf den anderen. Aber deswegen ist es ja nicht gleich kein E-Sport, weil, wie gesagt, Leichtathletik hat ja exakt das gleiche Prinzip. Möglichst schnell gegen sich selbst und die Zeiten dann mit anderen vergleichen.
Das hätte ich nämlich jetzt auch gedacht. Also tatsächlich, dass da irgendwie, dass man das halt mit so einem Wettkampf wie Leichtathletik oder auch hier Biathlon und so vergleichen kann. Mhm. Weil du willst deine Zeit schlagen, die du sowieso schon hast, und willst ja trotzdem irgendwie so die Nummer 1 sein. Du willst halt der Usain Bolt des Speedruns sein.
Genau.
Ja, also prinzipiell ist es ein Kampf mit dir selbst und der Nebeneffekt ist halt dadurch, dass du halt irgendwie auf dieser Rangliste nach oben rutscht. Also ich sehe, also zumindest aus meiner Ansicht, ist es halt so, dass du dass du halt primär gar nicht wirklich darum kämpfst, danach oben zu rutschen, die 1 zu werden, weil da musst du halt relativ viel Training und alles investieren. Und ich glaube auch, für die meisten zählt wirklich die eigene Zeit zu schlagen, sich selbst zu verbessern, weil nicht jeder kann jede Technik erlernen irgendwie. Also können vielleicht, ob man es umsetzen kann, schwierig. Ja. Ich meine, Bo kann da wahrscheinlich aus Erfahrung sprechen, wie es bei ihm in der Ocarina of Time Szene ist, weil ich glaube, die 1 unterscheidet sehr, sehr viel von der Technik auch nach unten zu ihm jetzt, auf seine Platzierung.
Ja, das ist jahrelange Erfahrung eben auch, muss man haben. Und ja, ich meine, so körperlich gibt es jetzt nicht groß Unterschiede. Man muss halt schnell Knöpfe drücken können oder so. Aber der Rest ist halt wirklich Erfahrung. Ich sage es immer gerne, wenn ich geradeaus laufe, ja, nichts anderes tue, als geradeaus laufe, verliere ich schon Zeit zu den besten anderen Runnern, weil die besser geradeaus laufen können. Das ist mir selbst ein Rätsel, aber das ist wirklich super seltsam, aber man kann wirklich überall Zeit verlieren wegen nichts und dir fällt es nicht auf, aber andere sind schneller, die das Gleiche tun. Und das ist wirklich sehr, sehr, manchmal ist es schwierig, das zu akzeptieren, aber da muss man durch und irgendwann wird man selbst auch schneller, wenn man dabei bleibt.
Ja, also in den oberen Rängen ist es definitiv Frames stapeln, sage ich immer. Wir unten sprechen halt von Sekunden, ja, ist okay, ja, Sekunde, jo. Und oben, da wird sich halt praktisch schon um Frames geprügelt. Das ist immer relativ schwierig. Was ich aber sagen kann, ist dadurch, dass Bo mir in letzter Zeit da doch versucht, einige Kniffe in Ocarina of Time zu zeigen. Also das, was er in schnell macht, das mache ich in so einer Art Rentnertempo. Also das sind schon Welten, die dazwischen liegen. Da merkt man die Erfahrung. Es geht wirklich. Also man kann, möchte ich an dieser Stelle schon von mir unfähigen Menschen behaupten, man kann tatsächlich scheinbar alles lernen. Man sollte sich nicht davon abhalten lassen. Das bringt mich auch dazu, warum ich sage, dass so eine Kontroverse ist zwischen E-Sport und Speedrunning, ob das nicht vielleicht wirklich doch zwei getrennte Lager sein sollten, ist halt, ich habe immer den Eindruck, dass E-Sports, das ist einfach die ganze Zeit so eine One-on-One-Competition, da versuchst du keine Techniken oder sonst irgendwas preiszugeben, mit denen du in irgendeiner Form gewinnst, sondern dieses Thema Gemeinschaftlichkeit in diesem Speedrunning-Ding ist halt einfach, du entwickelst gemeinsam Techniken, wie du dieses Spiel entweder noch kaputter machst, noch schneller machst und da ergänzt du dich und der, der es dann halt irgendwie am Schluss am besten ausführt, der steht da halt da oben. Aber es macht dann halt nichts, weil du kannst dir dann selber wenigstens noch auf deinen Zettel schreiben, ich bin dafür verantwortlich, dass der da irgendwie diesen einen Schritt, Zwischenschritt da eingebaut hat und deshalb steht er da oben und zurecht oder so.
Ja, das ist wahr. Ich kann jetzt zwar nur für meine Community reden im Speedrun, aber wir gucken dann auch, wenn jemand was Neues findet, schmeißt er es sofort bei uns in den Discord und sagt, hey, guck mal, hier kann man eine halbe Sekunde oder sowas sparen, alle so, yay, nice, super gemacht. Und die Besten benutzen es dann und werden halt noch schneller. Meistens die, wo sowieso langsam sind, die haben nicht viel davon, weil sie ja sowieso langsamer sind. Aber man verheimlicht nichts. So, wenn man was findet, sagt man hier, guck mal, macht was draus, ihr Leute. Und alle sagen, yay, gut gemacht. Das ist immer sehr schön. Und ja, auch, ich habe schon mit Speedrunnern geredet, die selbst meinen, Speedrun sollte kein E-Sport sein, meinen die. Was ich persönlich nicht verstehe, andererseits, je nach Blickwinkel kann ich es verstehen, weil wenn es irgendwann mal um Geld geht, was ja im hochkarätigen Sport so ist eben irgendwann, fängt man vielleicht tatsächlich dann an, einfach mal Techniken zu entwickeln und den anderen nicht zu sagen. Und das wäre ziemlich schade für die Community, wenn dann jeder seine eigenen Techniken behält und nicht preisgibt, nur um dann beim nächsten Turnier eben gewinnen zu können.
In dem Zusammenhang gibt es ja schon das ein oder andere Event, zum Beispiel Break the Record, wo dann ein Preisgeld ausgeschrieben ist für jemand, der halt im Prinzip den Weltrekord in einem Spiel knackt. Dann sitzen dann halt irgendwie gefühlt 10, 20 Leute dann in einem Raum, die halt irgendwie die Top-Spieler oder so, die sich dann halt versuchen, da irgendwie den Weltrekord zu erspielen, indem sie halt das durchgrinden wie bekloppt und dann nur halt, um mit dem Geld nach Hause zu gehen. Also das ist eine Tendenz, die irgendwie nicht keine Erfüllung kriegt. Haben wir so das Gefühl. Also da hängen sich jetzt Verbände irgendwie rein und scheinbar ist auch auf deutschem Raum mittlerweile das, we might lie to you, auf deutschem Raum ist das auch irgendwie so, dass jetzt selbst E-Sports Vereine, Verbände oder wie auch immer, schon irgendwie Speedrunner mit auf ihre Gehaltsliste setzen oder so. Aber es gibt halt für die nicht wirklich irgendwas zu tun, zumindest nicht auf deutschem Raum.
Ja, noch haben sie eben das Shirt an von der E-Sports-Gruppe, denen sie zugehören. Und auf irgendwelchen Events von irgendwelchen Turnieren dürfen sie dann halt mal einen Speedrun zeigen, den sie eben haben und ein bisschen Werbung machen und so Zeugs. Auch in ihrem privaten Streams haben sie dann eben Werbung von der Gruppe und von den Partnern. Aber wirklich als E-Sport wird es von den E-Sports-Vereinen nicht benutzt, sag ich mal. Benutzt ist, glaube ich, das richtige Wort.
Mhm. Womit wir eigentlich auch den Bogen dahin kriegen, wo wir uns einsetzen wollen. Weil, wenn man sich jetzt diesen deutschen Bereich anguckt, wir haben jetzt vorhin schon gesagt, Japan hat da was, Schweden hat da was, steht da irgendwie für Europa und so, und die USA hat da was, wo irgendwie gefühlt die ganze Welt hintigert, also das Athen der Speedrunner. Und die Franzosen haben auch was relativ Großes aufgebaut. Und bei uns steckt das jetzt irgendwie seit, ja, lasst mich jetzt nicht lügen, aber es ist seit 6, 7, 8 Jahren bestimmt oder ein Jahrzehnt in den Kinderschuhen und irgendwie geht es nicht weiter. Wir haben relativ wenige bis keine Events bei uns im deutschen Raum. Und mir fällt da halt prinzipiell die SpeedCon ein. Die SpeedCon ist aber halt ein Event, was komplett auf Englisch gehalten wird. Klar hängen da dann sehr viele deutsche Speedrunner rum, aber es ist nichts, was für den deutschen Raum prinzipiell gedacht ist. Und das, was sonst so stattfindet, das ist eigentlich so, da hast du so eine Handvoll Leute, die davon wissen. Und es gibt halt auch einfach bei uns im deutschen Raum kein Ansatzpunkt dafür, wo, ne, wie sind Events, wo sind Events, wann sind Events. Da gibt's gänzlich gar nichts. Also wir haben keine Ansatzpunkte. Es gab da in den letzten Jahren irgendwie so ein dediziertes Jahresevent, dann hat Red Bull mal was gemacht, irgendwie so zwischen Tür und Angel, was dann irgendwie ein bisschen Aufmerksamkeit gekriegt hat. Und dann auf der einen oder anderen Convention ist dann in irgendeiner Form mal was gewesen, wo dann irgendwie, wo dann auf der Dreamhack mal was probiert worden ist, was irgendwie hinten runtergefallen ist, weil es irgendwie Leute organisiert haben, die gar nicht wirklich Firmen waren in Speedrun-Szene. Auf der Dokumi war entsprechend halt mal was, wo wir irgendwie mit involviert waren. Und ja, es steckt in den Kinderschuhen. Man hat da keinen Ansatzpunkt. Und da wollen wir halt jetzt versuchen, mal so ein bisschen anzufangen, irgendwie vielleicht wirklich ein deutsches Speedrun-Portal aufzubauen auch. Wo man eben, wenn man keine Ahnung hat, da hingehen kann und kann nachgucken, was zur Hölle ist dieses Test, von dem jemand gesprochen hat, wo auch die Stimmen von Speedrunnern mal wichtig sind, ja, wo man einfach mal weiß, wer ist denn dieser Heinki und was macht eigentlich dieser Bofrost, dass man vielleicht einfach auf nationaler Ebene mal irgendwie so eine Art, ich hätte jetzt beinahe gesagt Rangliste hat, aber prinzipiell stimmt das, dass man da einfach mal visuell und auch informativ was hat, wo man weiß, dass hier tatsächlich was passiert und es nicht irgendwie auf 900 Quellen verteilt ist.
Ja, das Hauptproblem für die Zuschauer und für Organisatoren ist, wenn man jetzt jemanden sucht, auch zum Beispiel, manche Leute möchten ja einfach auf Deutsch mal einfach Speedruns sehen und nicht immer auf Englisch alles. Oder manche Leute wollen in Deutschland ein Event machen und müssten dann aber auch erstmal Leute einladen. Und man weiß einfach nicht, wer wo was tut, weil man einfach nicht weiß, eben, wer wo was tut.
Wenn es keine Restreams geben würde oder so der größeren Events, dann wäre die komplette Accessibility absolut nicht gegeben.
Die meisten Speedrunner in Deutschland streamen ja auch auf Englisch. Das heißt, wenn du einfach nur hinkommst und die Biografie-Info unten im Stream und so, alles ist auf Englisch, hast du ja prinzipiell keine Ahnung, wenn du es nicht gerade am harten Akzent erkennst, dass der tatsächlich deutsch ist. Und so weiß man auch gar nicht, wer alles ein deutscher Runner ist. Du weißt es einfach nicht oftmals. Und deswegen muss man das ein bisschen zentraler vielleicht mal ein bisschen sammeln und organisieren, dass man eben auch weiß, wer deutsch ist und wenn man was organisieren möchte, dass man auch weiß, an wen man sich eben wenden kann.
Das ist verrückt tatsächlich, dass als ich mich da vor 2 Jahren irgendwie mit beschäftigt habe und kannte da auch nur Namen, nie Gesichter dazu irgendwie gesehen oder so, gerade auch neulich jetzt in der Unterhaltung, ja, irgendwie vor 2 Jahren erstmal erfahren, dass Chrism tatsächlich Deutscher ist, aber irgendwie nur auf Englisch streamt, weil ihm das irgendwie lieber ist. Und genauso wie BFF, ich dachte die ganze Zeit, BBF, ich dachte so, wie? Der ist deutsch? Okay, wusste ich nicht. Und da fällt das halt alles irgendwie raus. Und was auch ein großes Manko ist, ist halt, wenn du wirklich mal nachgucken willst, wie viele deutsche Speedrunner gibt es denn eigentlich, dann hast du bei speedrun.com zum Beispiel gar keine Chance, nach einem Land zu filtern. Ist uns mal aufgefallen. Als wir irgendwie versucht haben, mal zu recherchieren, wie viele Speedrunner gibt's denn eigentlich in Deutschland? Und deshalb versuchen wir da halt momentan wirklich ein bisschen hinterher zu sein und zu gucken, dass man da was aufbauen kann.
Ja, man merkt auf jeden Fall, dass euch die Szene wirklich am Herzen liegt und ihr da wirklich was bewegen wollt. Und ich persönlich bin da sowieso schon ganz gespannt, was da am Ende bei rauskommt.
Die Sache ist, wenn ich da nochmal ganz kurz einhaken darf, diese Faszination, die hinter Speedrun-Events hängt. Ich meine, ich glaube, ich wäre nicht an der ganzen Sache hängen geblieben, wenn das irgendwie so strack technische Events gewesen wären. Also wenn du halt irgendwie so einen Sport guckst, wo dann halt einfach irgendwie so eine total monotone Kommentarmoderation am Start ist, sondern das war halt wirklich, du hättest meinen können, du hast irgendwie einen Haufen Freunde in den Raum gesetzt, die einfach irgendwie 7 Tage lang Spaß hatten. Und deshalb bin ich beim GDQ 2013 hängen geblieben, wegen einem meiner wirklich absolut leidenschaftlichen Lieblingsspielen, Final Fantasy IX. Und da gab es diesen Final Fantasy IX Run, wo Pooh Baxel und Spike Vegeta da saßen auf dem Sofa. Ich weiß gar nicht mehr, wer die zwei anderen waren, die noch mit dabei saßen. Und die haben dann halt praktisch das Pad weitergegeben. Also jeder hat eine CD gemacht praktisch. Und da gab es halt diese Aktionen, dass sie irgendwie das Theaterstück während des Runs irgendwie nachgespielt haben, während einer das Pad in der Hand hielt und hat irgendwie weitergerunnt und haben irgendwelche Dialoge nachgespielt oder irgendwie total gesungen und keine Ahnung. Das war halt einfach so, das wirkte einfach wie so, wie Kindergeburtstag oder so. Und das fand ich mega faszinierend. Und das wird ja immer auf eine weit höhere Ebene gepackt. Und da setzen wir uns halt auch dafür ein, dass die Leute halt einfach nicht nur Namen sind, die dann sich da hinsetzen und dann hörst du von denen einfach nur, hi, ich bin iGreen Day und das ist Panty Party. Und dann hörst du von denen gar nichts mehr, sondern dass die einfach, dass die Leute sind wichtig. Die schaffen diese Faszination, die wir bei Events erleben. Und da setzen wir uns sehr für ein.
Ich bedanke mich recht herzlich, dass ihr beide hier gewesen seid und den Leuten so viel über Speedrun erzählt hat, dass ich das jetzt erstmal gleich sowieso nochmal nachschlagen muss.
Sonderfolge 3 Stunden demnächst. Aber wir haben zu danken.
Wir haben zu danken. War meine Ehre, mein Wissen zu teilen.
Wenn ihr Blindfolded Speedrun sehen wollt, guckt euch Bo's Twitch-Account an. Den linken wir natürlich in unserem Artikel dazu. Und ansonsten behaltet speedruns.de im Auge, weil da könnte was passieren.
Soon TM.
Ja, jetzt hast du gesagt, jetzt ist vorbei. Und ganz wichtig ist auch, wenn ihr Bock habt, wirklich zu wissen, wie irgendwas funktioniert oder so, die Speedrunner beißen nicht. Kommt wirklich zu ihnen und fragt sie.
Oh ja.
Sie wollen ihr Wissen teilen. Wirklich. Sonst wären wir nicht hier.
Einfach in den Stream kommen, Hallo sagen und einfach fragen, was man nicht weiß. In der Regel sind die Speedrunner sehr froh, wenn jemand kommt und fragt. Und dann wird alles schön erklärt.
Mein Schlusswort dazu, probiert es aus. Auch ihr könnt das, ganz sicher.
Genau. Und ihr könnt uns gerne in die Kommentare schreiben, ob ihr jetzt Bock darauf habt, welches Spiel euer Spiel wäre, was ihr speedrunnen würdet. Und ansonsten sage ich bis zum nächsten Mal bei Nerdy Bunch. Und wir hören uns. Tschüss!